Okay, nochmal von vorne. Es fällt mir auf, jeder Schreiber des Evangeliums hat seine eigenen Schwerpunkte, seine eigenen Ideen, die er einfach weitergeben will, auch geleitet durch Gott, durch seinen Geist. Wenn ich zum Beispiel, wir lesen Markus, und ich sehe in Markus einen Mann des Handelns. Er schreibt nicht viel um die Vorgeschichte, um die Geburt, also diese schöne, niedliche Dinge, sondern er geht gleich sofort zu Johannes dem Täufer und dann sofort wird Jesus kommen und dann fängt er an und es geht los. Und schon in dem zweiten Kapitel fängt es an, dass er Widerstand bekommt. Dass es Menschen gibt, die sein Reden und Handeln nicht so gut finden. Und das merken wir, hat man in Kapitel 2, Kapitel 3 gemerkt. Und nun sind wir im Kapitel 4. Und am Anfang können wir das so lesen. Als Jesus wieder einmal am See lehrte, versammelten sich eine große Menschenmenge um ihn, dass er sich in ein Boot setzte, so konnte er vom See aus zu der ganzen Menge sprechen, die sich am Ufer befand. Jesus lehrte sie vieles und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Das Interessante ist, wenn man Kapitel 2 und 3 liest, immer wieder hat er wirklich sehr, der Widerstand steigert sich, das werden wir nachher nochmal kurz gucken. Aber das hat seine Anziehungskraft nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Da kommen mehr und mehr Menschen, sie sind fasziniert von dem, was sie da und sehen und hören. Es wird immer mehr Leute. Aber hier merken wir auch einen Unterschied. Ja? Was Jesus tut hier, und das ist, glaube ich, aus dem Griechischen so gemeint, ist, dass er ab hier anfängt, Gleichnisse zu benutzen. Bis dahin hatte sie nicht benutzt. Hier schon. Da kommen die Gleichnisse an. Er beginnt damit, auch in Gleichnissen zu reden. Ja? Ein Gleichnis. Da werden zwei Dinge nebeneinander gestellt und miteinander verglichen. Eine Alltagssituation, Gegenstand, was auch immer. Und eine tiefere Wahrheit, die dahinter steckt, werden miteinander verglichen. Dieses Bild macht es verständlicher für Menschen, die auf der Suche sind, aber schwieriger für Menschen, die sonst nur vielleicht ein bisschen Neugier haben oder sogar das Ganze etwas suspekt finden. Und Jesus, und jetzt springen wir ein bisschen hin und her, weil ich will mal, dass es so klar ist, warum Jesus jetzt beginnt, Gleichnisse zu benutzen. Wenn wir ab Vers 10 denn jetzt lesen, da sehen wir, als die Zwölf und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Und da sagt er zu ihnen, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehender aber wird alles in Gleichnissen verkündet. Denn, und das kommt so ein bisschen schwieriger Satz, mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen. Mögen sie hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Und du liest diesen Satz und du fragst dich, okay, will Jesus nicht, dass Menschen umkehren? Will er unbedingt, dass Menschen das nicht verstehen? Oder was ist los hier? Es ist nur so, wie Christian sagt, es ist wie die anderen haben so einen Schleier und Jesus will es nicht wegnehmen. Oder was will hier sagen? Wichtig, wenn man ein bisschen näher schaut, in den meisten Bibeln wird es dann auch stehen, das ist ein Zitat. Dieser Satz in Vers 12 ist ein Zitat. Dieses Zitat kommt von Jesaja. Und zwar in Kapitel 6. Ich werde es nicht alles, ich werde es einfach kurz schildern, denn da ist, wo er berufen wird und was Gott praktisch Jesaja mit auf den Weg gibt, sind diese Worte. Als Gott ihm erscheint und sagt, du sollst zu dem Volk gehen und meine Stimme sein für sie, dann sagte er diese Worte. Und es hat den Hintergrund, wenn man Jesaja liest, vor allem die ersten Kapitel. Hier ist nur ein Beispiel, ganz am Anfang. Höre du Himmel und horch auf du Erde, denn der Herr hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen und versorgt, sie aber haben mit mir gebrochen. Ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel hat aber kein Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Größtenteils hat sich das Volk von Gott abgewendet, sodass sie gar nicht so viel über ihn wussten, obwohl er immer wieder Propheten geschickt hatte. Und was er praktisch hier sagt, ist, also es ist keine schöne Sache, dass sie sagen, also sind jetzt dümmer als Esel geworden. Ja? Ja, Esel weiß mehr Bescheid als diese Leute. Aber das ist nicht unbedingt, wie es in dem Moment ist, sondern das ist etwas, was über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte immer wieder passiert mit dem Volk. Dass sie sich immer wieder auch gegen Gott auflehnen, ihr eigenes Dien machen, sich nicht für ihn interessieren. Und irgendwann kommt Gott dann zu dem Punkt zu sagen, okay, wenn ihr das wollt, meinetwegen. Und dann sagt er, okay, dann machen wir es erst recht. Und dann kommt der Punkt, wo das Gericht kommt. Und ein paar Jahrzehnte nach dem Jesaja kamen dann auch die Babylonier und kam das Gericht. Und was Jesus hier tut, ist das, was Gott damals, irgendwann ist Gottes Geduld zu Ende. Gott ist gnädig in seiner Gnade, in seiner Gnade. Er wartet darauf, dass Menschen zu ihm kommen. Aber irgendwann sagt er, diese Gnade hat ein Ende. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja? Und das, was er praktisch hiermit ausdrückt, ist in Vers 12, ist, dass es genauso zu dieser Zeit ist wie damals. Die Menschen erkennen ihren Gott nicht. Und dieser Gott steht direkt vor ihm in Jesus, in seinem Sohn. Und das haben sie nicht erkannt. Und sie machen genauso einen Widerstand wie vorher. Und wenn wir einfach kurz gucken über diese vorigen zwei Kapitel, da sehen wir zum Beispiel hier, es saßen dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, was redet dieser so erlästert, wer kann Sünden vergeben, als nur Gott allein. Jesus hat jemandem die Sünden vergeben. Und sie lästern, sagen, das geht doch nicht. Da sieht man schon den Widerstand. Und dann wird es in Kapitel 3 noch schwerer, weil Jesus jemanden es gewagt hat, jemanden am Sabbat zu heilen. Und dann sagen sie, dann als Folge davon, die Pharisäer gingen sofort hinaus und berieten mit den Anhängern von Herodes, wie sie ihn umbringen können. Und ich meine, wir lesen das, okay, das ist nicht gut, aber man muss sich das mal begreifen. Die Anhänger von Herodes war praktisch ein Herrscher auf Gnaden Roms. Und das sind seine Anhänger. Und die Pharisäer, die sonst so sehr stark nach dem Gesetz gehen, was war das Schlimmste für sie in ihrem Leben? Dass sie von Rom besetzt wurden. Also waren eigentlich, bis zu diesem Zeitpunkt hätten die gesagt, wer ein Anhänger von Herodes ist, der ist verwünscht, der ist ja hier nicht mehr gewollt. Und dann kommt dieser Jesus und der macht Dinge so anders und die haben so einen Widerstand, die sind so außer sich, dass sie mit denen, die sonst ihre Feinde sind, reden, damit sie diesen Jesus umbringen. Man muss sich das mal begreifen. Ja? Und dann kommt noch für mich richtig der Hammer, die Gesetzeslehrer, die von Jerusalem gekommen waren, sagten, Jesus, er ist mit Beelzebul im Bund, praktisch mit dem Satan. Und die Dämonen treibt er nur mit Hilfe des Obersten aller bösen Geister aus. Dass sie praktisch seine göttliche Kraft dem Bösen zuschreiben. Ja, man sieht einfach diese Steigerung in ihrem Widerstand und das ist eigentlich nicht anders, als was die Menschen damals gemacht haben mit Jesaja. zur Zeit von Jesaja ihr Herz so hart geworden, dass sie überhaupt nicht bereit waren, sich auf ihn einzulassen, auf ihren Gott. Und das ist hier, sagt Jesus, also durch diesen prophetischen Spruch, praktisch setzt er sich an die Stelle von Jesaja und sagt, heute ist es genauso. Und als Folge davon werde ich jetzt Gleichnisse bringen. Die Leute, die wirklich auf der Suche sind, sie werden davon profitieren. Die Leute, die nicht auf der Suche sind, sie werden einfach sagen, und abwenden wegen. Und ihr Herz wird einfach hart bleiben. Und irgendwann ist Gottes Geduld zu Ende. Damals mit Babylon und dann eben mit Rom kam das Gericht gegen Jerusalem. So kam es genau. Es ist wichtig zu erkennen, und das ist das, was immer wieder vergessen wird. Gott ist ein Gott der Gnade und der Liebe, aber es ist seine Gnade. Und er verfügt darüber. Er sagte schon zu Mose, ich will dem gnädig sein, wem ich gnädig bin. Das heißt, du kannst nicht für mich entscheiden, wann ich meine Gnade schenken will. Wann es mit der Gnade vorbei ist. Das ist seine Aufgabe. Genauso wie wir es nicht zulassen dürfen, dass wir jemandem sagen, du bist verloren für immer und ewig, das dürfen wir nicht, aber wir dürfen auch nicht sagen, bei dir sieht es gut aus, bei Gott. Das ist seine Sache. Und so ist die Aufgabe, die Jesus hier mitgibt, ist praktisch, er setzt diese Gleichnisse in den Raum, und die Leute, die wirklich was wissen wollen, die fragen nach, die haken nach und die lernen dann und lernen etwas zu schätzen, denn oft lernen wir viel besser durch Bilder als durch irgendwelche analytische Formeln, die man bringen kann. Okay, nun kommen wir zu dem Gleichnis. Jemand sagt, endlich. Ne? Ja? Hör zu, siehe, der Seemann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, da fiel etliches an den Wegen und die Vögel des Himmels kamen und fressen es auf. Anderes fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzel hatte und es verdorrte. Anderes fiel unter die Dornen. Die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fach. 60-fach, 100-fach. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich gehe davon aus, die meisten von uns werden wahrscheinlich diese Geschichte kennen. Auch die Bedeutung, die wir gleich besprechen werden. Aber man muss sich mal versuchen, so ein bisschen in die Geschichte hineinzuversetzen. Und überlegen, okay, du kommst, du hast von diesem Jesus gehört, okay, ich will mal sehen, was da los ist. Du kommst hin und Jesus redet und dann hörst du diese Geschichte und dann wartest du, dass er das irgendwie erklärt und das Einzige, was er sagt, ist, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das war's. Und du sagst, okay, also das mit Sehen und so versteht man, aber was soll das? Ja, man muss sich das mal so ein bisschen, man muss sich so hineinversetzen, die Leute, die das erste Mal zum ersten Mal hören. Und es ist wichtig auch hier zu erkennen, wenn Jesus diese Geschichte erzählt, natürlich will er nicht nur, dass die Leute Bescheid wissen über, wie man sät oder was auch immer, wo man sehen soll und nicht sehen soll. Denn am Anfang und am Ende kommen, am Anfang sagt er, hör zu. Am Ende sagt er, wer Ohren hat, der höre. Das heißt, es ist offensichtlich, dass mehr dahinter steckt. Aber er hat einfach dann aufgehört. Ja? Das heißt, er lädt die Menschen ein, nachzuforschen, nachzudenken, nachzufragen, Und die Leute, die kein Interesse haben, das zu tun, sagen, okay, ich habe es nicht verstanden, nicht meine Schuld. Und gehen weg. Nun kommen wir zu der Erklärung, die Jesus gibt. Ab Vers 13. Ich sage, wir springen so ein bisschen diesmal. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr denn alle Gleichnisse verstehen? Der Seemann, ihr seht das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihr Herzen gesät worden ist. In gleicher Weise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Welt, der Betrug des Reichtums, die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das Gute erstreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fach, der andere 60-fach, der dritte 100-fach. Es ist interessant, dass er am Anfang im Grunde genommen denkt, eigentlich könnten seine Jünger das verstehen. Also ich muss ehrlich sein, wenn ich da gestanden hätte und diese, weiß nicht, ob ich es verstanden hätte, wo er so eine Geschichte erzählt und dann ohne Erklärung einfach, pff, ja, ob ich dahinter gekommen wäre, weiß ich nicht. Kann man schwer sagen. Jedenfalls, hier gibt Jesus dir klären und zuerst, und das Interessante ist, hier ist es Markus, damit beginnt, dass er sagt, der Sämann sät das Wort. Es ist interessant, sowohl in Lukas wie in Matthäus, da ist keine Rede vom Sämann, von diesem Mann, der das sät. Aber hier, damit beginnt er. Und ich glaube, er beginnt er, weil er sagen will, Jesus ist dieser Mann, der sät. Der hat die Aufgabe, die Botschaft von Gottes Reich zu säen. Das ist die Aufgabe. Er tat es damals selbst, tat es auch durch seine Jünger, die er beauftragt hatte, tut es heute. Und das ist eigentlich das Wichtige, wenn wir anderen Menschen über Jesus erzählen, sei es auf der Straße, sei es durch Verkündigung, sei es in einem persönlichen Gespräch, dass es eigentlich Jesus sitzt da und gibt das Wort weiter. Und wir sollen begreifen, dass wir nicht alleine sind in diesem Unterfangen. Jesus will das Wort weitergeben. Und er ist es, der uns da befähigt und hilft. Denn wenn man bedenkt, also an anderer Stelle hat er seinen Jüngern gesagt, wenn sie euch vor die Obrigkeit schleppen, oder vor Gerichte, was auch immer, dann macht euch keine Sorgen, was ihr sagt. Denn ich werde euch die Worte geben. Das ist einfach der Gedanke, ist eigentlich ein großes Vorrecht, dass wir mit Jesus zusammen mitarbeiten dürfen. Er könnte eigentlich einfach so, er hat die Allmacht, dass er uns irgendwann sagt, das ist die Botschaft und auf einmal begreifen wir es. Oh. Und wir haben es verstanden. Aber er hat entschieden, andere Menschen zu gebrauchen, um jeden Menschen seine Vorbotschaft von der Erlösung zu geben. Ein großes Vorrecht eigentlich. Wir sind eigentlich nur Werkzeuge in seiner Hand. Er wird es wirken. Ja. Und wir sollen uns festmachen, wenn wir es tun, die Reaktionen werden verschieden sein. Ich meine, wir haben diese vier verschiedenen Böden und wir hoffen, dass wir selbst den vierten Boden ausmachen. Das wollen wir ja. Wir hoffen, dass diese Menschen, mit denen wir reden, auch so einen Boden hat in seinem Herzen. Aber das wissen wir nicht. Und eigentlich ist es, also ich sage mal, es ist nicht so, dass ein Mensch so ist und das so ist er für immer. Ich denke, das haben wir auch ein bisschen gesehen in dem, was Raimund sagte über diesen Daniel. Da war erst der erste Boden, ne? Ja, wirklich, totale Ablehnung. Aber es hat sich was geändert. Das Herz bleibt nicht so, wie es ist. Ich kann mich erinnern, da gab es Zeiten in meinem Leben, wo ich überhaupt nicht aufnahmefähig war fürs Wort. Ich wollte nichts hören. Hab alles blockiert. Ja, aber es ist nicht so geblieben. Vielleicht kennen wir es also uns selbst oder wir sehen es auch in anderen, wo sie überhaupt kein Interesse für das Wort haben. Die Herzen sind hart. Und wir, das ist ja das Wichtige zu erkennen, wir können die Herzen nicht ändern. Nur Gott kann die Herzen ändern. Und da müssen wir einfach vertrauen, dass Gott am Herzen wirkt. Das soll uns nicht entmutigen. Nun sehen wir diese vier Herzen. Wir haben da erstmal den wirklich harten Herz, das harte Herz. Das ist wirklich hart. Da hat Satan leichtes Spiel, der kann einfach das wegnehmen, das geht weg. Da ist nichts, was hängen bleibt. Und da gibt es das zweite, das ist ja eigentlich das ganz klar, das kennen, haben wir alle erlebt. Dann gibt es das zweite, wo die Leute so begeistert sind, so begeistert und dann nicht so viel später, auf einmal, wo ist die Begeisterung geblieben? Und ich finde es interessant hier, die Übersetzung. Sie sind Menschen des Augenblicks. Das fand ich interessant, wie er das ausgedrückt hat, weil das ist praktisch, man lebt im Augenblick. Und wenn es einem in einem Augenblick gut geht, dann ist man begeistert. Wenn es einem in einem anderen Augenblick schlecht geht, dann ist man auch, das war doch nichts. Ja, aber denn so ist das Leben nicht. Der dritte Boden, was ist dieser Boden mit den Dornen, Unkraut? Und da, denke ich, ist die größte Gefahr für uns in Deutschland heute. Denn das, was es tut, es macht es nicht kaputt, sondern es lähmt es, erstickt es. Wenn ein Saatfeld reinfällt, dann kann es schon wachsen, aber da gibt es zu viel Konkurrenz. Und er redet hier von den Sorgen dieser Welt, von Reichtum, von Begierden, die wir haben. Da sind Dinge, die immer wieder nach Aufmerksamkeit schreien, wo wir abgelenkt werden von dem, was wirklich wesentlich ist. Es ist nicht umsonst, dass Jesus an anderer Stelle sagt, was? Seid nicht besorgt. Sorgt euch nicht. Da in Matthäus 6 sagt er erstens, es bringt nichts und es ändert nichts. Und zweitens, Gott weiß, was du brauchst. Ja, warum machst du uns Sorgen? Das Wichtige ist zu erkennen, dass die Sorgen unsere Aufmerksamkeit vom Wort wegnehmen. Die Sorgen nehmen uns gefangen praktisch. Und wir haben keine Möglichkeit, über anderes zu denken. Das ist praktisch, unser Kopf ist gefangen, da müssen wir uns davon befreien. Und er redet hier dann auch von dem Betrug des Reichtums. Wie kann Reichtum betrügen? Ja. Reichtum betrügt, indem es etwas vorgaukelt, was es nicht geben kann. Sicherheit. Anerkennung. Aber das kann es nicht geben. Deshalb redet er hier vom Betrug, weil nur Gott das geben kann, was uns wirklich Sicherheit gibt. Und dann redet er hier von den Begierden nach anderen Dingen. Und das ist interessant, weil wenn du es überlegst, diese Begierden, da gibt es in Deutschland einen ganzen Wirtschaftszweig, das darauf abzielt, Begierden in uns zu wecken. Oder? Ja? Man nennt das die Werbebranche. Ihre Aufgabe ist, für ihre Kunden Werbung zu schaffen, die so die Menschen verlockend macht und praktisch sagt, das musst du haben. Das brauchst du. Sodass man den Wunsch in uns geweckt wird, dass wir das haben wollen. Eine Begierde zu haben. Ja? Da verdienen Menschen ganz schön viel Geld damit. Aber was Jesus praktisch hier sagt, ist, das ist ja nichts. Was ist eigentlich, das ist ja ein sehr wichtiger Satz für uns in Deutschland heutzutage, ist ein Satz von Paulus in 1. Timotheus, da sagt er, die Gottesfurcht mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Genügsamkeit heißt, zufrieden zu deinem, was, mit dem, was man hat. Das ist genug. Diese Wünsche nach mehr wecken Begierden, die uns von Gott ablenken. Und das brauchen wir nicht. Ja? Es ist sehr interessant, wie schnell ein neues Auto alt wird. Man schaut schon nach den anderen Autos. Oder ein neues Fahrrad alt wird, man schaut nach anderen Fahrrädern. Und neue Klamotten werden alt und man schaut nach anderen Klamotten. Also, ja? Das ist, steckt in uns Menschen drin und die Leute, es wird ausgenutzt. Und diese Genugsamkeit wird als eine Tugend wird das erkannt. Etwas, wo wir lernen, einfach zufrieden zu sein. Zu sagen, es ist genug. Und ich glaube, was Jesus will, ist, dass wir Menschen sind, die auf ihn gerichtet sind, wo unser Herz auf ihn gerichtet ist, zu hören, was er uns sagt und einfach das umzusetzen. Und er wird dafür sorgen, dass Wachstum kommt. Das ist sein Wunsch, dass wir für ihn Frucht bringt. Dass wir Frucht bringen. Und das werden wir tun, wenn wir wirklich uns auf ihn ausrichten. Wie dieser guten Boden ist. Manchmal müssen wir ein paar Unkraut wohl zupfen, ein paar Steine entfernen, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Beten wir zum Schluss. Großherzlicher Vater, danke, dass du unser Herz kennst und dass du weißt, ja, was in uns ist, welches Unkraut unser Leben unnötig schwer macht. Herr, ich danke dir, dass du in der Lage bist, ja, unser Herz umzupflügen, damit wir für dich Frucht bringen. Herr, ich bitte dich, lass uns nicht abgelenkt werden vom Reichtum oder Sorgen oder all diese Dinge, die die Welt uns vorgaukelt. Danke, dass du uns das Wertvollste gegeben hast im Reich Gottes, die Erlösung in Jesus. Amen. Ich lade alle ein, mit uns Gemeinschaft noch zu genießen und auch das Essen. Bisher hat es immer gereicht. Ja, ich lade auch alle ein, einfach mit Jesus durch den Weg, Tag zu gehen und durch die Woche. Ja, lass Jesus wirklich dich umflügen. Amen. Thank you.